BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die und wir haben eine Premiere. Es sitzt nicht nur der Nils bei mir, das wäre nämlich keine Premiere, er war ja schon des Öfteren Gast. Nein, wir machen es das erste Mal live in dem Studio, das wir eingerichtet haben am Hamburger Flughafen. Auf 30 Quadratmeter können wir uns jetzt ausleben. Wer den Podcast gerade hört, geht auch nochmal auf YouTube, guckt euch das an oder wir werden noch ein paar Bilder auch bei LinkedIn teilen. Aber erstmal möchte ich Nils Hocke begrüßen von Camelot IT Lab. So ist es nämlich richtig ausgesprochen und freue mich, dass du da bist. Moin Nils.
Hallo Andreas, grüß dich.
Guten Tag. Also, wir haben ja einiges vor heute. Wir haben gesagt, wir reden über Planung. Wir reden wie immer über Daten. Ich möchte auch mit dir über GenAI heute reden. Mhm. Und worüber ich ja noch mit dir reden möchte, ist, wir haben eine gemeinsame Veranstaltung. So, da weißt du natürlich auch, wann die ist.
Das ist richtig, die ist am 11. Juli.
Am 11. Juli in München.
In München.
In München. Was erwartet uns da ungefähr? Du wirst einen Vortrag halten?
Ich werde einen Vortrag halten.
Okay.
Carsten wird einen Vortrag halten.
Ja, Carsten Blöcker, wer ihn noch nicht kennt. Und wer ist die dritte Person im Bunde?
Ein Kunde von uns, von Pfeiff & Lang, der ein bisschen was erzählt zum letzten Planungsprojekt, was er jetzt gemacht hat, ist der Marek.
Gut, könnt ihr euch auf www.biordie.com anmelden, seid ihr dabei, sagt Bescheid. Wir freuen uns sehr, wird ein gemütlicher Abend, gibt auch ein bisschen Pizza. Gibt auch ein bisschen Bier, habe ich gehört. Wahrscheinlich dann ja auch bayerisches Bier, wenn wir in München sind.
Na gut, alles andere wird da ja keiner trinken.
Also das. Eben. Aber wir wollen ja auch nicht über Bier reden, wir wollen nicht über Bayern reden.
Das ist ganz gut so.
Ja, wollte ich auch sagen, wir wollen darüber reden, was denn eigentlich Planung ausmacht. Also ich habe jetzt immer mal wieder Anfragen von verschiedenen Kunden, die sagen zu mir, Mensch Andreas, das gesamte Planungsumfeld, damit wollen wir uns jetzt befassen. Und gerade so wird es aktueller, weil es wieder mal toolgetrieben ist, weil viele sagen, ah, die SAC und die Planung, das wäre doch was. Und deswegen kommt das Thema jetzt irgendwie präsenter als vorher, jedenfalls bei mir so. Ne? Also weil man diese Connection eher kriegt, okay, SAC, da frage ich den Wiener mal. Was willst du denn so sagen, was ist denn jetzt momentan so, wenn ich damit anfangen möchte mit der SAP Analytics Cloud und sage dann so, okay, Planung ist ein Thema, was muss ich so machen, was muss ich tun?
Ja, ich glaube, zum Anfang, was immer ganz gut ist, wenn man sich nicht direkt das Riesenprogramm vornimmt, sondern vielleicht ein bisschen kleiner startet, ja, so wie man es im Reporting ja auch getan hat am Ende vom Tag. Man sucht sich einen Case raus und den macht man und so sollte man es in der Planung auch tun, bevor man gleich den kompletten Finanzplanungsprozess oder andere Prozesse abbilden möchte, macht es Sinn, immer so in kleinen Häppchen vorzugehen. Ich glaube, das ist so einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren, weil man dann, du sagst, Tool getrieben, ich meine, so ein Tool ist immer eine Investition. Da will man ja schnell auch mal sehen, dass sowas erfolgreich ist und dass man das auch sinnvoll nutzen kann. Und wenn man dann so ein Monsterprojekt aufbaut, dann dauert halt gerne sehr lange, bis man was sieht. Und bei einem kleinen Projekt hat man logischerweise etwas früher einen gewissen Mehrwert.
Ja. Okay, kleines Projekt, das heißt, wo starte ich denn jetzt? Also ich würde mal behaupten, dass die meisten Projekte jetzt eher so top-down getrieben sind, wenn es um Planung geht. Also, ne, dass man halt sagt, okay, wir wollen jetzt unsere Planung auf Next Level heben, wir versuchen das jetzt mal mit der SAC zusammen zu machen, wir machen das und jetzt kippt man das rein. Und da wäre jetzt die Frage, du sagst klein starten, welche Abteilung würdest du denn sehen? Also sollte man morgen sofort mit dem Controlling anfangen, wo die Leute halt auch schon sind und bezahlen, sehr affin sind, die Planungsprozesse schon ewig in Excel gemacht haben? Oder bei wem sollte man denn jetzt anfangen?
Also ich glaube, Controlling ist immer ein ganz guter Ort. Ist immer die Frage, welches Controlling, über was für ein Controlling sprechen wir? Ich meine, da gibt es auch oftmals viele verschiedene Abteilungen, Sales Controlling, Finanzcontrolling, was auch immer. Ja, gibt es ja in verschiedensten Formen, aber ich glaube, dass man da einen sehr guten Startpunkt hat, wenn man sich einen dieser Bereiche spezialisiert rausnimmt. Ne? Ich muss gestehen, ich habe jetzt alles gesehen, sei es mit HR angefangen haben, also Workforce Planning gemacht haben, dass wir im Sales-Bereich angefangen, Vertriebsplanung gemacht haben oder auch direkt Kostenplanung mit den Finanzcontrollern. Also von daher, alles funktioniert, was aber nicht sofort geht, ist wie gesagt das große Rad mit allen dreien gleichzeitig zu sprechen. Das ist selten erfolgreich.
Ja. Okay, und dann bei Camelot IT Lab, sag ich, habt ihr ja verschiedene Kunden, ne, und die ja verschiedene Bedürfnisse auch haben. Lässt sich denn irgendwie so ein Framework ableiten oder würdest du eher sagen, oh nee, jeder Kunde muss individuell da jetzt auch irgendwie betreut werden? Oder sagst du, es gibt so Gesetzmäßigkeiten, die du uns jetzt so teilen kannst, so ein paar Best Practice? Ey, das geht immer. Macht einfach Sinn.
Na, ich glaube, das Vorgehen ist relativ einheitlich. Ne? Also das Ergebnis, was am Ende rauskommt aus dem Planungsprozess, weicht links und rechts immer ein bisschen ab, weil jedes Unternehmen natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte hat, auf was es dann plant, auf welche Granularität es plant, vielleicht auch, ist es international aufgestellt, wird es direkt die verschiedenen Gesellschaften beplanen oder macht es erstmal nur mit dem Mutterkonzern oder mit der zentralen Gesellschaft. Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich, ja, aber was, glaube ich, immer sehr, sehr sinnvoll ist, ja, ist, dass man möglichst standardisiert vorgeht. Und was heißt das? Also ich finde immer, es ist ein sehr, sehr guter Startpunkt, sich mit dem, was die SAP bietet, zu beschäftigen, ja, weil ich glaube, oftmals startet man bei Kunden, die kennen den Reporting-Part der SAC, da haben die vielleicht auch schon die ersten Lösungen gebaut oder kennen vielleicht die SAC auch noch gar nicht, haben noch gar nicht groß was gemacht und haben oftmals gar keine Vorstellung, wie kann denn das aussehen eigentlich mit dem Tool. Ne? Das ist toolgetrieben, ja, das ist es, aber dieses Tool bietet natürlich eine gewisse Flexibilität, aber hat auch gewisse Grenzen und man muss ein Gefühl dafür bekommen, was kann ich denn mit dem Tool wie umsetzen und wie komplex ist das und was alle lernen müssen und deshalb ist das, finde ich, guter Aufsatzpunkt, es ist halt nicht Excel. Ja, ich füge nicht einfach mal eine Spalte hinzu und dann kann ich auf dieser Spalte beliebig neue Dinge eingeben, na, sondern ich muss gewisse Standardisierung mir ausdenken, dass ich einen gewissen Regel in meinem Prozess habe. Und ich glaube, da ist der Standard, den die SAP bietet, mit den ganzen Content-Paketen und so weiter, ist schon sehr, sehr gut, um so ein Gefühl zu bekommen, wo kann eine Reise hingehen, na, um einfach mal schnell, ja, ich finde, die HR-Planung ist mit so das Umfangreichste, was die zeigen und auch von den Funktionen sehr gut, weil es einfach in vielen Unternehmen sehr ähnlich ist, wo man einfach mal ein Gefühl bekommt, ja, okay, so könnte das Ergebnis aussehen und dann adaptiert man es an seine eigenen Bedürfnisse. Ja.
Jetzt ist aber doch die SAC ein sehr visuelles Tool. Also das ist ja etwas, wo sie jetzt stark geworden ist, wo wir auch viel gute Erfahrungen gemacht haben. Ist ja so, da steht ja Power BI im Nichts mehr nach. Das ist jetzt, oder früher hieß es immer so, Tableau wäre das Maß aller Dinge. Jetzt kann man sich, glaube ich, einigen, die sind alle geil. Also alle super, alle gut. Jetzt könnte ich als Information Designer hier noch einen Vortrag halten, was man vielleicht noch alles machen könnte. Aber sagen wir mal, es ist erstmal gut. Worauf ich hinaus möchte ist, es ist ein visuelles Tool. Die Leute kennen das jetzt im Reporting. Gerade wenn sie mit uns zusammengearbeitet haben, haben sie dann ja auch visuelle Dashboards, wo sie dann zum Schluss auf die Tabelle gehen können. Wenn ich jetzt aber in irgendwelchen Firmen bin, ne, und gucke mir die Planung an und sage ich mal, ich kenne das noch so klassisch in der IBM, ne, so TM1-Planung, riesengroße Tapeten, voll dynamisch, oft gehört, das ist Excel auf Speed, so, oder Steroiden oder so. Und da denke ich mir heute so, wenn das doch so ein visuelles Tool ist, wie kriege ich das denn zusammen? Also habe ich so, sag ich mal, arbeite ich dann wenigstens mit visuellen Tabellen oder mache ich da auch visuelle Analysen? Oder wie habe ich mir das vorzustellen, wie die Stärke der SAC ist, Visualisierung, spielt sie die auch in der Planung?
Ich glaube, wenn man es sinnvoll aufbaut, ja. Mhm. Also da ist vielleicht so ein Moment, wo ich immer auch den SAP-Kollegen gerne mal sage, das fehlt bei euren Beispielen, weil am Ende, wo erfasse ich meine Daten? Das ist eine Tabelle. Das, glaube ich, wird sich auch perspektivisch nicht ändern. Eine Tabelle ist das, wo die Leute was einhacken und dann ist gut. Aber genau, visuelle Tabelle ist das Stichwort, wo man direkt dann auch sehen könnte, was hat das denn für Auswirkungen? Ja, wo man eine Abweichungsanalyse, Plan ist, Vergleich direkt mal machen kann und sehen kann, okay, ich habe jetzt einen Wert eingetragen, der ist 1000% höher als der Vorjahreswert. Ja, dass ich entweder daran merke, okay, entweder habe ich irgendwie eine Zehnerstelle verrutscht oder ich habe mir vielleicht auch was dabei gedacht, kann ja sein, aber es ist in den meisten Fällen ja so, dass man, wenn man Fehler in seiner Planung macht, sind es oft der Mensch, der den Fehler macht, indem er irgendwas halt eingetippt hat. Ja, und solche Sachen über eine visuelle Tabelle aufzuzeigen, hey, das ist irgendwie eine Riesenabweichung, guck dir das mal an, hilft halt immens, genauso simple Dinge zu vermeiden. Ne? Und das auch in so einem Prozess sich zu überlegen, man hat ja oft so einen dezentralen Prozess, sagt, die verschiedenen Regionen oder verschiedenen Kostenstellen erfassen Werte, ja, die machen nach das besten Wissen und Gewissen, aber dann kommt es, wird das ja zentral eingesammelt, ein Monitoring drauf gemacht, ein Review drauf gemacht, dass die Möglichkeit haben, über eine visuelle Tabelle und auch ihre Reporting-Komponenten nochmal, ja, eine Analyse in die Daten reinzumachen, eher auf Datenqualität zu prüfen, anstatt vielleicht auch die Werte an sich zu challengen, ja. Dafür finde ich, es ist ein Riesenmehrwert, das einzubauen.
Ja, ich finde das auch ganz spannend. Gerade so stelle ich mir schwer vor. Einmal hast du jetzt das Tool, dann hast du jetzt deine Kompetenz als IT-Berater und jetzt müsste aber ja irgendwie auch die Fachlichkeit dazu kommen, weil ich habe ja schon sehr viele Reportings gemacht und da ist es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe da live geplant, aber ich habe den Plan oft abgebildet. Und wenn ich den Plan abbilde, dann geht es relativ schnell los. Forecast 1, Forecast 2, Forecast 3, jeder kann sich, glaube ich, jetzt denken, wie es weitergeht. Und dann sagt man Mittelfristplanung, dann gibt es noch eine Short-Term-Planung und also es gibt erstmal, wie viel Planung es gibt. So, also das bedeutet ja, da sind die Leute ja auch sehr unterschiedlich, auch vom Geschäftsmodell her und wie man das so macht. Es muss nicht immer die Jahresplanung sein, verstehe ich auch, und die Monatsplanung. Da ist jetzt aber bei mir die Frage, wie kriegt man das in so einem Projekt bei Camelot IT Lab denn eigentlich jetzt überein? Weil Das ist ja schon so, dass ganz schön viel von dir jetzt abverlangt wird oder auch von den Leuten, die das Projekt mit dir machen.
Wie meinst du das genau, abverlangen?
Tool, Fachkenntnis quasi vom Planungsprozess als solches, wie das dann im Unternehmen ist, da muss man sich auch drauf einigen und dann halt auch noch die Voraussetzungen, dass das alles in der IT funktioniert. Diese drei Komponenten würde ich halt sagen, wenn ich das vergleiche mit, okay, ich habe jetzt ein Reporting und baue jetzt schnell ein Dashboard, auch eine schwere Aufgabe, aber finde ich einfacher als vielleicht einen gesamten Planungsprozess mit Freigabe und mit verschiedenen Forecasts und so abzubilden, ist vielleicht schwerer als ein Sales-Dashboard.
Ja, ich glaube, da lässt sich drüber streiten. Okay. Ja, aber es ist wahrscheinlich etwas langwieriger als ein Sales-Dashboard, okay. Speziell aus dieser Prozessecke raus. Mhm. Ne? Weil du natürlich, deshalb meinte ich, es ist immer gut, wenn man am Anfang so ein bisschen Verständnis gewinnt, was kannst du mit dem Tool machen? Weil wenn du dieses Grundverständnis hast, kannst du auch viel leichter darüber diskutieren, wie kriegst du den Prozess, den du heute hast oder den du zukünftig haben willst. Ja, also ich meine, auch darüber sollte man immer diskutieren. Muss man den 1:1 so behalten, wie er vielleicht in der Vergangenheit die letzten x Jahre gelebt und aufgebaut wurde? Kann man den adaptieren, kann man den vielleicht simplifizieren und auch in vielen Fällen ein bisschen beschleunigen, ja, über verschiedene Schritte? Das sind sicher die Diskussionen, die du führen musst. Aber deshalb ist so im Vorgehen immer erstmal verstehen, okay, wie funktioniert das Tool? Dann müssen wir als Berater erstmal verstehen, okay, was macht ihr denn bis heute in eurem Planungsprozess? Ja, und wenn wir das verstanden haben, dann können wir gemeinsam darüber diskutieren, was würden wir auch aus den Projekten, die wir gemacht haben, empfehlen, wie können wir das vielleicht für die Zukunft an das Tool adaptieren? Und ja, dann kommt dann nachher noch die technische Umsetzung rein. Ja, auch da zum einen immer, wo kommen die Daten her? Welche Daten habt ihr vielleicht schon im System? Müsst ihr Daten auch noch aus dem Excel-File hochladen, weil ihr sie nicht in einem Data Warehouse habt? Ja, auch das erlebt man immer wieder. Dann baut man nachher die Applikation am Ende. Ja, also das ist so der klassische Ablauf, würde ich sagen.
Jetzt hast du gerade was gesagt, da gehen natürlich, sag ich mal, die ganzen Planern und Controllern das Herz auf. Du hast gesagt, wenn man mal eine Excel dann reinlädt und dann auch noch mal nutzt, ne? Wie weit sollte man da gehen? Also, heißt das jetzt nach dem Motto, ja, wir haben eine alte Excel-Applikation, die läuft super? Herr Hocke, die läuft super. Wissen Sie, also das ist ganz toll, ne? Und die wollen wir jetzt auch gerne so weiter nutzen. Und wir können ja parallel mit der SAC da ein bisschen starten. Aber das ist noch die Basis. Eine Seite, ich mache jetzt die andere Seite auf, nach dem Motto, relativ flexibel nochmal Daten zu joinen, weil man irgendwelche Erkenntnisse hat, die man jetzt nicht übers Data Warehouse spielen möchte. Also wo denkst du, wo ist da so ein guter Mittelweg?
Guter Mittelweg?
Ja, oder eins von beiden, du darfst dich auch entscheiden. Das ist dir überlassen.
Das ist gut. Nein, also ich glaube, das Erste wird man im ersten Schritt gar nicht von wegkommen, weil man immer, das zeigt auch die Erfahrung aus den Projekten raus, einen Zyklus parallel macht in der Excel-Welt und in der SAC-Welt, um zu gucken, okay, kommen meine Zahlen gleich raus? Manchmal hat man auch dann noch Berechnungslogiken in der SAC eingebaut, wo man einfach gucken will, ja, passt das alles zueinander? Ich glaube, das ist Best Practice, dass man das so macht. Ja. Wenn wir jetzt aber darüber reden, und ich sagte ja gerade eben, was kann man tun, um so ein Ding zu beschleunigen? Wenn wir dann darüber reden, dass wir erst ein komplexes Excel aufbauen, dann das Excel in die SAC laden, dann in der SAC wieder Daten beplanen. Ich glaube, das hört man schon, kann nicht schnell sein und kann auch nicht irgendwie effizient sein. Ne? Und ähnlich ist es dann mit ich lade nochmal ein Excel rein. Also in unserer Wunschwelt würden wir das natürlich nicht tun. Ja? Nur sind gerade im Planungsumfeld doch immer mal Situationen, wo einfach, ich sag mal, so Szenariowerte oder irgendwie Marktkennzahlen, die jetzt nicht in einem Data Warehouse vorliegen, ist genau das Beispiel, ne? Dass man die dann reinlädt. Dann hat man nochmal ein paar statistische Kennzahlen, die man auch wieder als Grundlage für die Planung nutzen kann, für die Berechnung nutzen kann. Da spricht ein Excel nichts gegen, aber das ist ja nichts Komplexes. Das ist eine Tabelle, wo einfach Werte als ich würde mal sagen, Upload-File liegen, die man sinnvoll integriert. Ne? Also, und das ist dann auch okay, ja, aber das kann zentral irgendwo gemacht werden und muss nicht erst komplex vorgerechnet, vorbefüllt oder ähnliches werden.
Ne? Wie ist das denn? Sind die Leute, wenn du da jetzt ankommst, so also schreien die, ja, Herr Hocke, endlich sind Sie da. Ich freue mich, wir führen jetzt die SAC ein. Richtig geht nach vorne. Oder musst du erstmal aufbrechen und sagen, ja, Leute, wir machen jetzt den Prozess, der ja etabliert ist, der ja irgendwie funktioniert hat. Also die gab es ja vorher schon. Da sagen wir jetzt, ja, den würden wir gerne weiter beibehalten. Also wie ist das? Kriegst du die Leute sofort auf deine Seite? Ist es sehr unterschiedlich? Was sind so deine Erfahrungswerte?
Also es ist wie überall, ne? Wenn du Gruppen an Menschen hast, hast du immer Menschen, die Lust haben, Neues auszuprobieren und die motiviert sind und interessiert sind. Dann hast du auch den Skeptiker in der Runde, ja. Der sich fragt, ja, was soll das eigentlich? Warum machen wir das? Das hat doch jetzt in meinen letzten 20 Jahren auch gut funktioniert. Das möchte ich weiterhin tun, ja. Und ich glaube, das ist dann unabhängig, ob es ein Planungsprojekt ist oder welches Projekt auch immer. Man muss die Leute halt mitnehmen, man muss mit den Menschen sehr, sehr viel in den Austausch gehen, ja. Und es gibt auch durchaus die ein oder andere Situation, da muss man einfach auch Entscheidungen treffen und wenn gibt es Veränderungen. Also man wird nicht jeden gerade in so einem dezentralen Prozess wird man nicht jeden an die Hand nehmen können. Mhm. Aber wichtig, glaube ich, ist, dass man Argumente hat, die überzeugen. Ja? Und meistens ist es Effizienz und Qualitätssteigerung. Und wenn man das nachweisen kann und zeigen kann, hey, ihr gewinnt was mit dem Produkt oder mit dem Prozess, den wir mit euch gemeinsam gebaut haben, dann überzeugt man die Mehrheit. Ja. Alle wirst du nie kriegen.
Und jetzt bist du ja nicht der Verkäufer von der SAC. Also es ist ja jetzt nicht deine Aufgabe, beim Kunden das zu verkaufen oder das Tool zu verteidigen oder zu sagen, Mensch, das ist ganz klasse, führt das ein und schafft was anderes ab, weil das ist ja gar nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist ja eher, wenn man diesen Weg geht oder wenn man dahin möchte, mit dir vorher zu reden, was man denn so in der SAC Planning beispielsweise machen kann. Mhm. Deswegen können wir ja offen darüber sprechen. Was denkst du, sind denn so die Themen, wo die SAC jetzt unbedingt dran muss, also wo was passieren muss, damit sie weiter, ich sag mal, konkurrenzfähig bleiben, weil sie kann überhaupt, ist überhaupt konkurrenzfähig, also du weißt, was ich meine, besser wird, sagen wir mal neutral, besser wird.
Ja, ich glaube, im Planungsumfeld hat die gerade ein Momentum, da hat sie einfach, steht sie gut da. Ne? Nur das Problem, was das Tool schon ein Stück weit noch hat, und das weiß die SAP, glaube ich, selbst auch mit am besten, ist das Thema Datenvolumen. Ja, wenn man in sehr großen Umfeldern planen möchte.
Was heißt denn sehr groß? Weil wenn ich jetzt zum Kunden gehe und frage nach der Datenmenge, sagt er immer zu mir sehr groß. Ja, das stimmt. Es gibt keinen Kunden, der sagt damit kleine Daten.
Nein, das stimmt. Aber wenn wir in so einem Datenmodell, ich weiß gar nicht, wo so eine Grenze wäre, das ist auch gar nicht so leicht zu sagen. Ich würde mal irgendwie was 20 Millionen ist noch zu klein, eher 50 Millionen aufwärts, okay, an Datensätzen in so einem Datenmodell hat, dann kann das irgendwann komisch werden. Ja, und die Herausforderung dabei ist ja weniger, das Datenvolumen in dem Datenmodell ist gar nicht das Problem, sondern es ist eher das Problem, wenn ich auf einer sehr feingranularen Ebene planen möchte. Na, wenn ich irgendwie einen Wert erfasse auf Deutschland, aber darunter Profit Center habe, Kostenstellen habe und noch irgendwie eine Account-Ebene drunter habe und dadurch sich das ausmultipliziert auf, ich weiß nicht, Millionen Datensätze. Und wenn ich dann einfach einen Wert ändern möchte und der das runterbrechen muss auf diese Millionen Sätze, dann kommt das Tool irgendwann an seine Grenzen. Das ist nachvollziehbar, aber führt natürlich immer mal zu Frust, gerade in komplexen Umfeldern. Ich hoffe, glaube, dass da mit der Integration in die Datasphere und das Data Warehouse ein paar Lösungen kommen, ja, dass man das einfach auch so ein bisschen auslagern kann Richtung Datenbank. Das ist aber momentan de facto ein Problem, was man immer mit bedenken muss, wenn man so ein Projekt macht. Wie geht man mit so komplexen Fällen um? Und ansonsten ist immer noch so ein bisschen das Prozesswesen, Kalenderbereich, ja, wo man viel schon machen kann, was ich auch viel getan habe in den letzten ein, zwei Jahren, aber wo ich immer noch finde, der wird sehr unübersichtlich, gerade wenn ich irgendwie in so einem Gesamtunternehmen arbeite und nicht nur einen Planungsprozess habe, sondern vielleicht 4, 5, kann ich nicht sagen, okay, der ist jetzt für Sales-Planung verantwortlich, der andere ist für HR-Planung verantwortlich, der dritte macht die Kostenplanung und so weiter. Und ich kann halt immer nur sagen, ja, wir haben Administratoren, die können alle alles sehen. Und dann kann man sich vorstellen, sind so die Anzahl der Planungsschritte relativ viele, die da jeder zu monitoren hat.
Ah, okay, weil immer alle gezeigt werden. Also so sag ich mal, eine Detaillierung des Workflow-Managements wäre da an der Stelle ganz gut.
Ja, so ein Punkt, der mir spontan einfällt. Ja, ansonsten ist, glaube ich, viel Gutes passiert die letzten 2, 3 Jahre, weshalb auch so viele Kunden gerade anfragen und nutzen wollen.
Ja. So, wir müssen natürlich in der Planung genauso drüber reden, wo wir überall momentan drüber reden, ist das ganze Thema GenAI. Mhm. So, jetzt habe ich heute Morgen, Grüße gehen raus, von Marco Geuer einen Post gelesen, der hat darüber geschrieben, ohne Datenstrategie, ohne Datenqualität vergisst es alles. So, halte ich für relativ trivial, aber natürlich wichtig, das zu adressieren, weil ich glaube, es ist einigen gar nicht so bewusst. Ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ohne gutes Modell führe ich jetzt AI ein, schon gar nicht Gen-AI. Das sieht man ja, sag ich mal, wenn man Dinge wie Midjourney, ChatGPT nutzt etc., je besser die Quellen werden. Kleiner Side-Fact vielleicht, Google hat, glaube ich, jetzt bisher 200.000 Bücher eingescannt quasi, also von diesem Einscannen von damals, und das wird erst auf dem Modell gelernt momentan, und die haben 48 Millionen Bücher eingescannt. Das heißt, auch die Modelle, wie stark die werden, zeigt ja nur, als wir uns früher gefragt haben, was haben die jetzt eingescannt und was haben die Datenbasis vernünftig gemacht, könnte sich ja jetzt demnächst auszahlen. Worauf ich aber hinaus möchte, ist in der Planung, welche Chancen siehst du denn so bei GenAI, wo du sagst, ja, da könnten Arbeitsschritte tatsächlich besser werden. Ich möchte jetzt nicht so sehr auf Data Mining oder Predictive Analytics. Also, weil ich finde, wird oft vermischt. Und das sind für mich Themen, die gab es schon immer irgendwie. Und das funktioniert mal gut und mal schlecht und so. Aber ich möchte jetzt eher auf wirklich so GenAI nach dem Motto, wo die Maschine selber eine Form des Planungsprozesses vorschlägt oder Fehler zeigt oder als Gen eher.
Ja, ja. Ob den Planungsprozess selber vorschlägt, weiß ich noch gar nicht, ob das so eine sinnvolle Aufgabe ist, weil wie oft baust du dir Planungsprozesse in deinem Unternehmen auf. Stimmt. Das würde ich jetzt da gar nicht sehen. Ich würde es eher im Planungsprozess selber sehen. Das Thema, wo ich es mir am ehesten wünschen würde, ist ein Stück weit Hassliebe persönliche, ist die Kommentierung. Warum? Ja, ich finde es heute ist es ein Riesenproblem, darüber zu sprechen, wie fasse ich Kommentare zusammen. Ja, Leute erstellen Kommentare, machen das auf irgendeiner feingranularen Ebene und dann gibt es immer die Diskussion, ja, was machst du denn auf einer höheren Aggregation? Welchen Kommentar zeigst du denn an? Zeigst du keinen an, weil für den Datenpunkt gibt es keinen. Zeigst du alle an, die da drunter sind? Das ist aber vielleicht auch totaler Schwachsinn, weil sich die Dinge ja in verschiedenste Richtungen entwickeln können. Deshalb wäre das etwas, was ich mir wünschen würde und gut vorstellen könnte, dass das eine Richtung ist, wo es hilft, ja, einfach diese Masse an Kommentaren, die da sein kann, zusammenzufassen, ja, auf einer höheren Ebene, um das auch schneller die Botschaft rüberbringen zu können, was da an Daten drunter steckt.
Oder auch von den Leuten, die es empfangen, dass sie ja direkt Fragen an das Modell stellen können, die ja gar nicht vielleicht vorher kommentiert worden sind, sondern die Kommentare, also der guckt sich das jetzt alles an, wie wir es ja so kennen, und gibt dann das Bestmöglichste raus, was er an Kommentaren sieht oder sie. Das weiß ich gar nicht, ob das männlich oder weiblich ist. Das, wahrscheinlich das.
Ja. Aber das ist ja die zweite Lösung, ne? Also oder ein zweiter Anwendungsfall. Ich glaube, das ist der auch so ein bisschen dichter dran ist. Also wenn ich jetzt ein paar Dinge gesehen habe, die SAP auch entwickelt, ist das ja genau das, was die machen. Ne? Dass sie sagen, hey, mach mir doch mal eine Zusammenfassung von der Version an Daten oder so. Ne? Was fällt dir auf? Ja? Wie gut dann die Qualität ist, ich glaube, das ist etwas, das müssen wir alle mal uns anschauen, wenn es dann da ist in den nächsten Monaten. Aber das ist, da sind wir, glaube ich, schon relativ dicht dran, dass wir das auch sehen können.
Ja, was ich relativ spannend fand, wir hatten mal eine Veranstaltung zusammen mit der SAP und die hatte halt auch dann gezeigt, wie man mit GenAI im Planungsprozess relativ schnell eine Folie erstellen kann. So, das ist halt so, wo ich mir auch denke, das ist für mich auch gut nachvollziehbar, weil sowas kann ChatGPT, DALL-E oder Midjourney sowas ganz gut. Nach dem Motto, ich schmeiß was rein und er gibt mir dann was raus. Ein Mitarbeiter von mir, Ulrich, hat mir euch erzählt, dass er zum Beispiel auch ein Modell hat erstellen lassen, auf dem er jetzt, sag ich mal, seine Teilnehmer im Power BI trainiert. Also er sagt, gib mir mal ein Beispiel für sowieso etc. Das geht halt alles ganz gut und ich glaube, das ist auch so, wenn wir in kleinen Schritten denken, das könnte natürlich gerade eine riesen Arbeitserleistung in diesen planungswirren Sachen, so Zusammenfassung. Also nach dem Motto, wer plant wann, wie, wo, wer hat die Freigabe wann genau irgendwie gemacht und dass du das halt nicht alles irgendwie definieren musst und tracken musst, sondern einfach per Knopfdruck die Frage an das System stellst und es kommt raus. Ich glaube, da sehe ich ganz, ganz viel Wert, neben den Kommentaren logischerweise.
Ja, absolut. Und ich glaube, auch dieses Stück weit Berichtswesen, aber man auch über die Planungsversion, über die Planungsergebnisse wird Bericht erstattet, wird ja auch im Grunde diskutiert, wie überall. Ja, und auch dort, wie du sagst, ne, diese Integration in die Folien, ja, ich glaube, das sind dann zwei Dinge. Zum einen möglichst schnell diese Office-Integration zu machen, das ist ja auch was man sieht in der Roadmap, dass das kommt. Und auch da kann man sich ja schon erste Videos angucken, die echt gut aussehen. Und dann wieder die Zusammenfassung daneben zu schreiben, ist, ich glaube, eine unglaubliche Arbeitserleichterung für all die Menschen, die Wochen, Jahre, Monate lang ihres Arbeitslebens damit verbracht haben, irgendwie Zusammenfassung zu schreiben.
Ja, und das ist ja auch noch schlecht. Also man darf ja nicht vergessen, das ist ja nun auch oft so, ne, wir hatten gerade, ich fragte auch nach, wie groß ist denn sehr groß bei den Datenmengen? Und wenn ich ab und zu mal so gerade am Ende fürs Top-Management Dashboards machen sollte, ging so oft diese Aggregation der Planung. Und bei mir ist es relativ egal, weil ob ich jetzt visuell das Ist darstelle oder den Plan darstelle, die Gesetzmäßigkeiten sind dieselben. So, und da habe ich mich dann auch gefragt, bei den Planungsprozessen, da steht dann halt so, ja, es ist kontinuierlich gestiegen und dann musstest du wieder in die Zahlen gehen. Da behaupte ich ja sogar, wenn du die Maschine gut trainierst, dass ja sogar die Aussagen dort besser getroffen werden im Sinne von, um wie viel ist es gestiegen? Um 10%, um 2% und dass es ja viel agiler ist und viel schneller zugreifbar auf dem Moment, wo man drauf guckt. Und da habe ich, glaube ich, persönlich große Hoffnung, das ist auch genauso im jetzt Reporting, völlig egal, ist genau dasselbe, dass man damit endlich die Kommentierung in den Griff kriegt. Ne? Und ich finde es ganz nett, auch so dieses, wenn die Leute jetzt irgendwie sagen, ja, aber es ist ja alles die KI, was ist, wenn die es falsch macht? Dann sage ich mir immer so, ja, ich fahre auch immer eine Ampel und weiß auch nicht genau, wie die versteht und ich hoffe auch, dass die richtig geschaltet ist und da werde ich auch rüberfahren können und vertraue ich auch irgendwie. Auf der anderen Seite, was man auch machen kann, finde ich ganz spannend, wie jetzt gerade Instagram und so geht, dass sie einmal sagen, das ist KI-generierter Content und dann einmal, das ist menschlich generierter Content. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Differenzierung auch als Vorlage fürs Reporting oder für die Planungsergebnisse zu sagen, hey, das sind die Kommentare der Maschine, das ist nochmal von deinem Mitarbeiter, der 27 Jahre genau weiß, was er macht, daneben.
Ja, und ich glaube, am Ende vom Tag ist es wie überall. Ne? Also es geht um Vertrauen, es geht darum, dass die Menschen das auch einsetzen wollen, weil sie Mehrwert sehen. Ja? Und wenn eine KI dir so eine Zusammenfassung schreibt, dann ist das ja erstmal ein Startpunkt. Ja? Also Das heißt ja nicht, dass du den 1:1 nehmen musst, aber wie oft sitzt man denn davor und weiß halt nicht, wie man startet. Ja, so, und der Punkt ist halt weg, weil na, die Zusammenfassung steht erstmal da, dann kannst du sie anpassen nach deinen Bedürfnissen. Und ich glaube, dann ergibt sich es auch mit der Zeit immer schneller oder immer mehr, dass man feststellen wird, naja, so schlecht ist das gar nicht, ja komm, dann nehmen wir doch die.
Denke ich auch. Ne? Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte, wie ich damals bei einer größeren Bank, da man hat Excel mit einer Rechenmaschine nachgerechnet, ob die Summe wirklich richtig gezogen ist. Jetzt sind dieselben Leute, die dann Excel nutzen, dann wiederum die Leute, die das in Excel nochmal nachprüfen. Es ist ja auch alles völlig okay und ich glaube, es ist auch trivial, darüber zu reden und banal vor allen Dingen. Das wird schon seinen Weg wie immer gehen. Technik gewinnt immer. Gut, bleibt mir jetzt eigentlich nur zusammenfassend zu sagen, ich war auf einer Veranstaltung, da habe ich vor 800 Leuten geredet und ich wurde mit einer These konfrontiert, die möchte ich auch gerne nochmal mit dir bereden. Und da wurde gesagt, wird GenAI Berater abschaffen? Und dann musste ich mich auf eine der beiden Seiten stellen, wie so ein Debattierclub, ich stimme zu, ich stimme nicht zu. Und da musste ich dann 60 Sekunden lang verargumentieren, warum ich zustimme oder eben nicht. Wie ist deine Meinung dazu? Glaubst du jetzt nochmal, du bist ja nun Berater, bei Capital IT Lab seid ihr Berater. Was ist eigentlich so der große Vorteil, wenn ich jetzt beispielsweise, gehen wir mal 2 Jahre weiter, ich kann die Maschine echt schon viel fragen als Kunde, brauche ich Berater?
Also ich muss ja jetzt ja sagen, sonst hätte ich ein Problem.
Auf der Veranstaltung, wo ich war, war halt, alle Berater haben sich zur einen Seite gestellt, nämlich wir brauchen weiterhin Berater. Ja, aber
es... Aber die Argumentation war schwierig, oder? Ich kann es ja versuchen.
Ja, versuch du es erstmal, dann sage ich meine Geschichte danach.
Ja. 60 Sekunden ist aber echt lang.
Ja, musst du ja nicht.
Ich gebe mir Mühe. Mal gucken, vielleicht brauche ich länger, weniger. Schauen wir mal. Nein, ich glaube, dass du nicht drum rumkommst, von Erfahrungen zu lernen, die nicht zwingend in einer KI drin sind. Ja. Und für mich, das ist, glaube ich, heute auch schwer einzuschätzen, ja, was die alles kann und wie spezialisiert sie sind. Ja. Von all dem, was ich heute sehe, würde ich behaupten, geht es sehr, sehr stark um Medien, ja, und sehr, sehr stark um Inhalte, die generiert werden, Texte, die generiert werden. Aber es wird ja kein neues Wissen kreiert. Ne. Und es werden noch nicht komplett neue Dinge geschaffen. Ja. Und ich glaube, und der Beraterjob wird sich wandeln, ja, wie der sich schon immer gewandelt hat. Und ich glaube, es wird auch für die Berater wichtig sein, das Thema aufzunehmen und in ihre tägliche Arbeit zu integrieren. Und die Rolle wird sich vielleicht wandeln des Beraters, aber die Funktion, dass du von außen dir Unterstützung, Hilfe holst, um davon zu profitieren, dass die Leute das vielleicht schon 3, 4, 5, 6 Mal in anderen Unternehmen implementiert haben, was auch immer dieses Implementieren ist, ja, sei es ein Planungsprozess oder sei es, dass das irgendwann die Welle geritten ist und man wieder neue Dinge sich aneignet und weiterlernt, ja, das sei mal völlig dahingestellt. Aber ich glaube nicht, dass du davon wegkommst, dir Wissen von außen zu holen. Und das ist erstmal das, was der Kern von Beratung für mich ausmacht, ja, weil das Wissen in den Unternehmen oftmals einfach nicht da ist.
Ja, ich bin genau in die ähnliche Kerbe geschlagen bei der Ja-Argumentation im Sinne von Dinge auf die Straße bringen, also auch diese Motivation und das kriegen wir hin und das schaffen wir, die zwischenmenschliche Kommunikation. Dass man auch so ein bisschen sagt, die Menschen ja dann mitnimmt, abholt, entertaint vielleicht auch oder aber auch mal auf die Finger haut und sagt, Leute, also jetzt mal wirklich. Ich glaube, das sind ja, wenn wir alle unsere Projekte angucken, immer die Momente, die dann kritisch sind, wo man darüber kommt, ist es nachher wieder Technik. Und ich glaube auch, ich wurde oft gefragt nach dem Motto, Wiener, ihr habt ja immer viel Dashboards gebaut, was macht ihr denn jetzt, wenn die KI das übernimmt? So, und das Lustige ist, das wissen ja vielleicht gar nicht alle Leute, ich habe ja angefangen eigentlich als PowerPoint-Berater, wenn man so will. Ich habe Slides gebaut ohne Ende, klassisch Managementberatung. Danach ging es los, dass ich Information Design ja eher gelernt habe bei Hichert, da war das noch in PowerPoint. Also es war, und dann hat man angefangen, da war schon dieselbe Diskussion, ja, wenn das doch jetzt alles in der BI geht, warum nicht? Ich glaube einfach nur, es wird immer besser und effizienter. Das heißt, wenn die AI jetzt dazukommt, geil, wird es wieder Leute geben, wie baue ich den richtigen Prompt? Dann muss ich vielleicht nicht mehr sagen, wie formatiere ich etwas, weil das, glaube ich, kann die Maschine super. Oder zu sagen, welches Diagramm wofür, das kann ich super trainieren. Also da bin ich fest von überzeugt, dass es die beste aller Wahlen trifft, plus die Interaktivität, wo klickst du drauf, was ist miteinander vernetzt. Und das ist, glaube ich, ein Weg, da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mich dann so ein bisschen überlegt, ich glaube, schlechte Berater, ähnlich wie wir gesagt haben, die Leute, die ewig nur Kommentierung gemacht haben, so typische Beraterjobs, die du zeitweise dazu kaufst, die aber einfach nur manuellen Aufwand wegarbeiten. Ich glaube, da könntest du einen oder anderen vielleicht mal killen.
Kann sein, ne? Also definitiv. Wie überall, ja, muss man sich weiterentwickeln. Und ich finde es auch immer wieder für mich selber, wenn ich sehe, was ich vor 10 Jahren an meiner, oder mehr als 10 Jahren leider mittlerweile, an der Uni gelernt habe, ja, und gucke, was heute Absolventen an der Uni gelernt haben und mitbringen, da sind da einfach Welten dazwischen, ja, zwischen meinem Wissensstand und deren Wissensstand. Die sind viel, viel weiter. Ja. Und ich glaube, wird in der Beratung nicht langfristig arbeiten können, wenn man nicht dauerhaft Interesse hat, sich weiterzuentwickeln, an den Themen dran zu bleiben. Ansonsten passiert das, was du sagst, dann sind die Dinge halt ja nicht mehr so gefragt, beziehungsweise werden nicht mehr gebraucht, weil sie einfach günstiger und anders gemacht werden können. Ja, das ist nun mal so.
So, was man nicht günstiger und anders machen kann, ist die BI or Die on Tour.
Was ein Übergang.
Also ja, ne? Also hervorragend. Du hättest einen früher machen müssen, da hätte ich nämlich sagen können, nach dem Motto, wo man was lernen kann und wo man up to date bleiben kann. Aber dann war der Satz, naja, wir kriegen das alles hin. Also ganz wichtig, ne? Wir sehen uns in München. Wir können auch über Themen wie Planung, GenAI, SAC, können wir alles bereden. Ja. Wir haben da, glaube ich, echt ein ganz geiles Line-up. Es ist ein Expertenfachkreis. Es sind Leute da, sage ich mal, die sowohl vom Kunden her sprechen, als auch, sage ich mal, die stark aus der Beratung kommen. Wir werden ein bisschen Banking-Fokus dann auch reinhaben. Es geht auch um den Austausch Netzwerken untereinander. Es wird relativ kurz, weil ich, wie gesagt, ihr findet die Links, wenn ihr hier irgendwas von uns seht, auch unten. Da könnt ihr euch gerne anmelden. Und ansonsten bleibt mir nur in guter alter Tradition, Nils, du kennst es, zu sagen, wenn du jetzt nicht darauf vorbereitet bist, weiß ich auch nicht mehr. Ich sage tschüss, aber das letzte Wort gehört wie immer unserem Gast in diesem neuen Studio, das wir jetzt haben, das, sage ich mal, noch ein bisschen eingerichtet werden muss, aber wir fühlen uns schon wohl.
Absolut, absolut.
Und ich sage tschüss, wir sehen uns in München. Ich freue mich sehr. Und ansonsten, wenn ihr nicht nach München kommt, es gibt noch ein paar andere Termine, aber bis dann, ciao.
Ich freue mich auf jeden, der nach München kommt, weil da werde ich auch dabei sein. Und ich freue mich auch, dass ich hier bei der Premiere zu Gast sein durfte. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ist tatsächlich sehr schön eingerichtet. Auch so hinter der Kamera in die andere Richtung, was ihr nicht sehen könnt.
Ein Traum. Das zeigen wir euch alles. Das werdet ihr alles die nächsten Monate sehen. Wir sagen tschüss.
Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.